Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Über die alten und die neuen Bosse des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Gasttrommler ist heute der Ukrainer Maxim Goldarb in einem Beitrag der Internetplattform Global Bridge. Christian Müller von Global Bridge führt den Artikel so ein. Wer die Ukraine schon vor dem Kriegsausbruch kannte, der wusste es. Die Politik in der Ukraine wurde von einer Handvoll Oligarchen gesteuert und von eben diesen Oligarchen auch ausgebeutet. Einer der ganz großen Player dabei war Igor Kolomoyskyj, der bei den letzten Präsidentschaftswahlen mit seiner Medienmacht der Ziehvater von Volodymyr Selenskyj war. Doch jetzt, wo Selenskyj nach der Geige der USA tanzen muss, ist Kolomoyskyj zum Hindernis geworden und sitzt im Gefängnis. Der Ukrainer Maxim Goldarb schildert diesen Wandel in 5 Abschnitten. Erstens. Vor etwa 10 Jahren war Igor Kolomoyskyj einer der reichsten und einflussreichsten Menschen in der Ukraine. Damals war er Eigentümer der größten Privatbank und der Unternehmensgruppe Privat, zu der das Agrargeschäft, das Ölgeschäft, der Metallhandel, der Bergbau und die Verarbeitung von Metallen, die Treibstoffversorgung und weitere Bereiche gehörten. Die Privatbank war in jeder Hinsicht die größte Bank der Ukraine. Die meisten ukrainischen Einlagen, Stand 2015, wurden dort angelegt. Die Hälfte der ukrainischen Unternehmen war bei dieser Bank und 80% der ukrainischen Bürger legten dort ihr Geld an. Sie war das wichtigste Bindeglied im Finanzsystem der Ukraine und darüber hinaus das stärkste Argument für den ein oder anderen politischen Einfluss. Im Jahr 2014, als der Euromaidan stattfand, brach die ukrainische Wirtschaft zusammen. Unternehmen verloren Hunderte von Millionen Dollar auf ihren Bankkonten. Viele Banken kollabierten daraufhin und ihr Eigentum wurde für so gut wie nichts veräußert. Und zu dieser Zeit gab die Privatbank verrückte Zinssätze auf alle Einlagen. 19% pro Jahr, 20%, 25%. Denken Sie darüber nach. Das Land steht Kopf, fliegt in den Abgrund, die Landeswährung ist um das Vierfache eingebrochen, die Feindseligkeiten haben begonnen und die Privatbank gibt riesige Zinsen auf Dividenden? Warum eigentlich? In welches Geschäft hätten die Privatbanken das von den Menschen erhaltene Geld investieren sollen, um den Menschen ihre Einlagen zu verzinsen und erst noch daran zu verdienen? Antwort: In keines. Privat war zu diesem Zeitpunkt bereits ein finanzielles Schneeballsystem. Das heißt, sie zogen Geld in Form von Einlagen ab und überwiesen es dann auf die Konten von Unternehmen und Firmen, die mit ihnen verbunden waren. Die Ermittler nennen jetzt den Betrag von 5 Milliarden Dollar, der von der Privatbank abgehoben bzw. gestohlen wurde. Worum geht es in dieser Geschichte? Es geht um die Tatsache, dass sich Privat in der Tat in ein Schneeballsystem verwandelt hatte und seine wichtigsten Chefs das Geld aus ihr herausgesaugt haben. Die heutigen Ermittler sagen, dass 97% des von den Einlegern erhaltenen Geldes in Form von Krediten und anderen Zahlungen an die Unternehmen von Kolomoyskyj und Partnern geflossen sind. Daher glaube ich der Version der vorgerichtlichen Untersuchung, dass es Folgendes gab: erstens Betrug, zweitens Amtsmissbrauch, drittens monopolinterne Korruption, viertens Beschlagnahme fremden Eigentums in besonders großen Mengen, fünftens amtliche Fälschung, um schwere Straftaten zu begehen, sechstens Schaffung einer organisierten kriminellen Gruppe, zu der die Spitze der Gruppe Privat gehörte, plus die Legalisierung von Erträgen aus Straftaten. Dazu kommen noch die Ermittlungen gegen Kolomoyskyj, die in den USA geführt wurden. Und diese Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Sie wurden unter Trump und vor Trump durchgeführt. und sie werden auch jetzt noch durchgeführt. Amerikanische Staatsanwälte haben den Grundbesitz von Kolomoyskij und Bogoljubow, seinem Partner, beschlagnahmt. Geschäftszentren und Häuser. Der offizielle Vorwurf lautet Legalisierung von Diebesgut. Dies ist die erste Komponente. Nennen wir sie mal offiziell legal. Zweitens. Ich schlage vor, die zweite Komponente der frühen Ereignisse als politisch zu bezeichnen. Sie ergibt sich aus der Rolle von Kolomoyskij in den Jahren 2014 bis 2016, als er ein sehr einflussreicher ukrainischer Politiker war. Offizieller Leiter der Region Dniepropetrovsk wurde, wo Kolomoyskij selbst herkommt, eine direkte führende Rolle bei der Unterdrückung der oppositionellen Anti-Maidan-Bewegung in der Region Dniepropetrovsk spielte, bei der Vertreibung von Menschen, bei der Bewaffnung, bei der Verteilung von Waffen und bei der Entwicklung von Geld mit dabei war. Dies trug dazu bei, seine geschäftlichen und politischen Positionen zu stärken, wenn auch nicht für lange. Dann kam es zu einem Konflikt mit einem anderen Oligarchen, dem damaligen Präsidenten der Ukraine, Petro Poroschenko. Der Konflikt mit Poroschenko führte zu dem Versuch, Kolomoyskijs Geschäftsinteressen aus dem ukrainischen Staatsunternehmen Urknafta herauszulösen und die Privatbank zu verstaatlichen, sowie zu Kolomoyskijs Absetzung als Chef der Region Dniepropetrovsk. Das ist also der frühpolitische Kolomoyskij. Drittens, Kolomoyskij erkannte, dass er eine schwere Niederlage erlitt. Er sah, dass Amerika nicht sein Freund, sondern sein Feind war. Präsident Poroschenko wurde zu seinem Feind. Er erkannte, dass sie ihn früher oder später fressen und ihm sein gesamtes Milliardenvermögen wegnehmen würden, das er auf sehr zweifelhafte Weise, wie alle anderen ukrainischen Oligarchen auch, erworben hatte. Also begann er, sich in eine ganz andere Richtung zu bewegen, in den Norden, und versuchte, sich zu entschuldigen und zu erklären und zu verhandeln. Am Ende hat es nicht geklappt, einfach weil es dort genug eigene Oligarchen gibt. Ukrainische Oligarchen werden überhaupt nicht gebraucht. Das hat übrigens der größte ukrainische Oligarch, Rinat Akhmetov, der auf die USA gesetzt hat, schon vor langer Zeit erkannt. Viertens, hier beginnt die nächste, die modern-politische Komponente, die stärker mit Selenskijs Persönlichkeit verwoben ist. In der Ukraine ist es kein Geheimnis, dass Selenskij, gelinde gesagt, ein Schüler von Kolomoyskij ist, sein Protégé. Kolomoyskij war es, der ihn großzog, ihn finanzierte, ihn bei großen Fernsehsendern unterbrachte und ihn in der ganzen Ukraine als Comedy-Schauspieler bekannt machte. Auf Kolomoyskijs Fernsehsender 1 und 1 wurden alle Episoden von Selenskijs Show 95 Viertel und seine Filme ausgestrahlt. Dort wurde auch die Serie Diener des Volkes mit Selenskij in der Hauptrolle ausgestrahlt, in der er einen ehrlichen Politiker aus dem einfachen Volk darstellte, dessen Lügen später von so vielen Ukrainern gekauft wurden. Es waren Kolomoyskijs Medien, die maximal für Selenskijs Sieg im Präsidentschaftsrennen gearbeitet haben. Es ist klar, dass es eine Hinterbühne gibt und dass Selenskijs langjähriger Gönner in Wirklichkeit ein sehr harter Mann ist. Nicht nur hart, sondern knallhart, unhöflich, rüpelhaft, rachsüchtig und unverschämt. Und viele seiner Kumpane, Partner und Gefolgsleute mussten Beleidigungen, Demütigungen und Täuschungen ertragen. Man kann sich nur vorstellen, was die Künstler aus dem 95er Viertel zu ihrer Zeit erlebt haben. Und mir scheint, dass der jetzige Präsident schon lange einen sehr ernsten, bitteren Groll gegen seinen Chef hegt. Selenskij ist ein extrem nachtragender, verletzlicher und rachsüchtiger Mensch. Aber als talentierter Schauspieler ist er in der Lage, zu manövrieren, sich auf das Publikum, den Zuschauer und seinen Chef einzustellen, unter anderem. Er passt sich an, zeigte wahrscheinlich nicht, was er wirklich dachte, versteckte und verbarg Kränkungen und Demütigungen. Aber er wollte sich unbedingt von der Unterdrückung durch seinen Mentor befreien und, da bin ich mir sicher, irgendwo ganz tief drin, sich für seine Beleidigungen rächen. Nachdem Selenskyj zum Präsidenten gewählt worden war, fühlte sich Kolomoyskyj zunächst sehr gut. Er versuchte, seine Leute, Abgeordnete der Präsidentenpartei, Diener des Volkes, Minister, Leiter des Präsidialamtes und so weiter, unter seine Fittiche zu nehmen, um das ganze Projekt Präsident unter seine Kontrolle zu bringen. Die Frage der Rückgabe der Privatbank an ihn kam auf. Seinen Leuten wurde ein Teil des Energiesektors übertragen. Fünftens. Aber in diesem Moment kollidierten die privaten, eng begrenzten Interessen von Kolomoyskyj mit den Interessen der Global Players, die die Ukraine als Werkzeug und Mechanismus in geopolitischen Auseinandersetzungen benötigten. Der Schlüssel dazu war der unerfahrene, aber extrem selbstverliebte und perfekt zu managende Präsident. Aber der arrogante lokale Oligarch war definitiv nicht mehr nötig. Die Interessen der großen Politiker und Konzerne in Übersee, die persönlichen Bestrebungen, Beschwerden und Launen des Präsidenten und die geopolitischen Umstände, also als solche Verschärfung des Kampfes zwischen dem Westen und dem Nicht-Westen, stießen hier aufeinander. Als der Krieg ausbrach, setzten die USA auf den von der Ukraine gewählten Präsidenten und nicht auf einen arroganten und äußerst skrupellosen Oligarchen. Die Supermacht unterstützte Selenskyj einschließlich seiner Haltung gegenüber seinen Gegnern, seines Wunsches, ein autoritärer Herrscher zu sein und seiner übermäßigen Einkünfte. Amerika und der Krieg haben ihm gegenüber seinen Gegnern, einschließlich Kolomoyskyj, die Hände gebunden. Der Präsident wurde zu einem allmächtigen Diktator im Lande. Er unterwarf die Strafverfolgungsstrukturen, die Reste des Strafverfolgungssystems wurden in ein System der Verfolgung umgewandelt. Politische Gegner, die keine Zeit hatten, das Land zu verlassen, starben entweder oder wurden in Gefängnisse geworfen. Kolomoyskyj wurde still und leise die ukrainische Staatsbürgerschaft aberkannt, was ihm hypothetisch ermöglichte, auf Antrag der Justiz- und Strafverfolgungsbehörden anderer Länder ausgeliefert zu werden. Seine Leute wurden so weit wie möglich aus allen Positionen entfernt, die sie zuvor innehatten. Zum Beispiel der kürzlich entlassene Kulturminister Tschatschenko, ein ehemaliger Produzent von Kolomoyskyjs Fernsehsender 1&1, derselbe Minister, dessen schmutzige Hände die orthodoxe Kirche und die Orthodoxie in der Ukraine zerstört und ihre Werte beschlagnahmt haben. Kolomoyskyj wurde aus dem Staatshaushalt verdrängt, dem einzigen Fresstrog in der Ukraine heute, einfach weil die Wirtschaft de facto bereits zerstört ist. Daher halte ich es für naiv zu glauben, dass Selenskyj immer noch Kolomoyskyjs Assistent und Beschützer ist, wie einige Leute in der Ukraine immer noch glauben. Selenskyj ist vielmehr ein Katalysator für die Probleme der Oligarchen. Und das Szenario, in dem diese Probleme immer weiter verschärft werden, und zwar bereits durch die Hände der amerikanischen Justiz, ist heute ein sehr wünschenswertes und passendes Szenario für den Präsidenten der Ukraine. Und hier decken sich seine Interessen voll und ganz mit den Interessen der derzeitigen Chefs des ukrainischen Präsidenten, den westlichen Spitzenpolitikern und Geschäftsleuten, die daran interessiert sind, dass die ukrainische Politik und Wirtschaft nur von ihnen, den Westlern und durch ihre gehorsamen Marionetten in der Ukraine gesteuert werden und die lokalen Oligarchen nicht in die Quere kommen und nicht mehr versuchen, ihr eigenes Spielchen zu spielen.